Sozialgespräch 23. Soziale Gerechtigkeit in der Postarbeitsgesellschaft. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Christian von sozial-pr.net. Ich darf euch zu einer neuen Ausgabe des Sozialgespräch-Podcasts begrüßen. Heute mit einem Gast, auf den ich mich schon eine Weile freue. Thomas Reis. Hallo Thomas.
Hallo Christian.
Herzlich willkommen. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Thomas, du bloggst, ist nicht extrem hochfrequent, aber wenn du bloggst, dann ist es immer sehr, sehr lesenswert und tiefgehend. Stell dich bitte mal kurz den Lesern vor und erklär ihnen mal, was du so machst.
Ja, mein Name ist Thomas Reis. Ich bin von Haus aus eigentlich Jurist und ich arbeite in der öffentlichen Verwaltung und beschäftige mich da mit Krankenkassen. Zurzeit bin ich allerdings freigestellt und Personalratsvorsitzender.
Mit Krankenkassen und Personalratsvorsitzender, das klingt beides irgendwie, ohne es böse zu meinen, erstmal etwas trocken. Was genau machst du da bei diesem Job und was sind deine also was beschäftigt dich so im Alltag an Arbeitern? Also
ich beschäftige mich mit Krankenkassen, das heißt, die Krankenkassen sind ja eigentlich selbstständige Körperschaften, die als solche auch selbst handeln können, aber die stehen alle unter staatlicher Aufsicht und das wird für die Kassen, zumindest für die großen Kassen, von dem Bundesversicherungsamt gemacht und da arbeite ich.
Ah, okay. Jetzt haben wir uns heute ein Thema rausgesucht, das auch, glaube ich, ein bisschen damit zu tun hat. Das Thema heißt soziale Gerechtigkeit in der Postarbeitsgesellschaft. Bevor wir auf den soziale Gerechtigkeitsaspekt eingehen, wie kommst du zu dem Titel Postarbeitsgesellschaft? Ich bin mir relativ sicher, die meisten unserer Zuhörer denken sich, also Arbeit gibt es ja noch. Was ist denn damit gemeint?
Ja, in der Tat. Postarbeitsgesellschaft ist ein Begriff, der eigentlich eine Entwicklung beschreiben soll, wie ich glaube, dass sie erst noch eintreten wird. Wir befinden uns allerdings, meine ich, jetzt schon mitten in einem Umbruch. Und zwar meint Postarbeitsgesellschaft den Zustand einer Gesellschaft, nachdem beispielsweise durch eine radikale Verbesserung von Maschinen und vor allem auch von automatisierten Arbeitsabläufen die Menschen auf einmal die Arbeit, die sie ihr Leben lang manche schon gekannt haben, auf einmal nicht mehr ausüben können, vielleicht aber auch nicht mehr ausüben müssen.
Okay.
Das heißt, für viele mag der Gedanke daran, dass sie keine Arbeit, wie sie sie kannten, mehr haben, erstmal erschreckend sein. Aber ich meine, das kann eher noch eine Chance sein.
Dazu einhaken ganz kurz. Ich habe in der Vorbereitung noch mal die Republika von vor 2 Jahren mir angeschaut. Und da hat Johannes Kleske damals einen Vortrag gehalten, der sinngemäß hieß, wir Algorithmen unsere Jobs ersetzen. Bei ihm ging es auch darum, dass es eben nicht nur um diese technische Automatisierung im Sinne von Robotern geht, sondern dass auch viele intellektuell anspruchsvolle Jobs langsam aber sicher überflüssig werden oder zumindest ersetzt werden können, also richtig. Menschen nicht mehr notwendig sind. Ich denke, das spielt da sehr mit rein.
Ja, richtig. Ich weiß nicht, ob du das Buch Arbeitsfrei gelesen hast.
Ja, sehr spannende Lektüre. Ich verlinke es nachher auch.
Das ist erstens sehr spannend und zweitens beschreibt es eigentlich ganz perfekt, was passieren wird aus meiner Sicht. Dass nämlich auch komplexere Arbeitsabläufe immer in immer stärkerem Maße von Maschinen übernommen werden können, wie zum Beispiel das Schreiben von Presseartikeln, zumindest von einfacheren, oder das Schreiben von Wirtschaftsberichten.
Ja, also ich denke, böse formuliert, Presseartikel, Pressemeldungen, hat man heute schon das Gefühl, die werden automatisiert erstellt.
Das kann schon sogar sein.
Ja, manchmal habe ich das Gefühl, wenn es ein Computer macht, ist er falsch programmiert. Ist ein anderes Thema.
Die Besseren, die kommen manchmal von Computern.
Das stimmt allerdings. Okay, bevor ich jetzt in Kollegen Schelter ausbreche, zurück zum Thema. Was ich an diesem Thema soziale Gerechtigkeit in der Postarbeitsgesellschaft sehr spannend finde, ist so ein Aspekt, der mit sozialer Gerechtigkeit bedingt zu tun hat. Und zwar, Arbeit hat ja auch ganz, ganz viel mit Identitätsbildung zu tun, zumindest heute noch. Wie sieht es dann deiner Meinung nach aus, wenn jetzt viele Jobs wegfallen oder sich stark verändern, wird unser Verhältnis zur Arbeit und die Bedeutung sich dann auch verändern?
Ich glaube ja. Der Begriff Arbeit, der ist in der Geschichte der Menschheit eigentlich nie ganz eindeutig gewesen. Der ist einem Wandel unterworfen. Mhm. Arbeit war ganz ursprünglich mal, wir gehen da zurück zu den alten Griechen, ein Begriff für die Tätigkeit von Sklaven und was vielleicht für die griechische Gesellschaft damals nicht ganz so positiv spricht, von Frauen, die insofern gleichgestellt waren. Arbeit war einfach die unfreie Tätigkeit, die darauf gerichtet war, das Leben am Laufen zu halten. Mhm. Kreisläufe und war deswegen auch in Kreisläufen gefangen. Das heißt also, dass Zubereiten von Nahrung und auch das Anbauen von Nahrung, dass die Sorge um die Menschen, um die Herren, die meistens dann die Männer waren, die das Land in ihrem Eigentum hatten. Und insofern war Arbeit das, was das langweilige, stumpfsinnige, das jeden Tag wiedergekommen ist.
Ja.
Das hat sich über die Zeiten hat sich das gewandelt. Die menschliche Tätigkeit kann zumindest nach der Definition von Hannah Arendt ganz grob eingeteilt werden in Arbeiten, Herstellen und in Handeln. Das Handeln war immer den Männern, den Bürgern vorbehalten. Das hat im weitesten Sinne den politischen Bereich umfasst. Das Herstellen, war die Tätigkeit von Handwerkern, die beispielsweise als Tischler oder als Maurer Dinge hergestellt haben. Und jetzt mache ich den großen Sprung hier in unsere Gesellschaft. Das Herstellen ist ja schon im Laufe des 20. Jahrhunderts immer stärker durch Maschinen unterstützt worden. Mhm. Und die Entwicklung ist dann eben in der Industrialisierung dahin gegangen, dass in den Fabriken die Menschen nur noch gleichförmige Handlungsabläufe vollführt haben, um die Dinge herzustellen, die für den Konsum vorgesehen waren. Und hat dadurch wieder diesen Charakter von Arbeit bekommen, weil es wiederkehrende Verrichtungen waren, die, ja, ich will nicht jetzt sagen, von Sklaven verrichtet worden sind, aber eben von der breiten Masse, die darüber ihren Lebensunterhalt verdient hat und damit ihr Leben aufrechterhalten hat. Mhm. Und das ist bedroht aus der Sicht derjenigen, die diese Arbeit zurzeit ausüben und damit ihren Lebensunterhalt verdienen.
Ja.
Es ist die Chance aus meiner Sicht, diese Tätigkeiten ganz den Maschinen zu überantworten und für die Menschen selbst Freiräume zu schaffen, um sich zum Beispiel unserem Zusammenleben stärker widmen zu können, was ich auch für grundsätzlich notwendig halte.
Wie würde sowas denn konkret aussehen? Ich bin mir relativ sicher, dass viele Zuhörer jetzt sagen, klingt gut, aber so eine Miete müsste ich jetzt auch noch zahlen. Und wenn der Job weg ist, wird das schwierig. Es gibt Modelle wie das bedingungslose Grundeinkommen, ganz klar.
Ja,
davon sind wir aktuell leider also noch ein ganzes Stück weg politisch, leider, weil die Idee mir an sich gefällt, aber noch sehe ich da keine Mehrheit für. Du meintest gerade, sich unserem Zusammenleben widmen oder mehr zuwenden. Genau. Wie könnte das aussehen?
Ich meine, das ist eine Entwicklung, die beginnt zurzeit schon und die muss allerdings noch weiter voranschreiten und einen Erkenntnisprozess auslösen. Ich meine, es ist zurzeit so, dass die Menschen, die durch Arbeit ihren Lebensunterhalt verdienen, in Konkurrenz zu den Maschinen treten und auch zu den automatisierten Maschinen treten, in Bereichen, in denen Menschen diese Konkurrenz nicht bestehen können. Maschinen werden wahrscheinlich immer ausdauernder sein als Menschen. Maschinen werden größere Kraft entwickeln können als Menschen. Und wenn diese Maschinen jetzt auch noch autonom steuern können, dann verlieren die Menschen diesen, ich will es nicht sagen Kampf gegen die Maschinen, aber diesen Wettbewerb. Mhm. Maschinen werden auch einfach günstiger eingesetzt werden können. Das heißt, aus meiner Sicht wird Arbeit immer in immer geringerem Maße in der Lage sein, den Lebensunterhalt der Masse der Menschen zu decken. Und es wird einfach eine Entwicklung eintreten, in der diese Menschen die Verhältnisse, die in unserer Arbeitsgesellschaft sind und herrschen, nicht mehr akzeptieren, weil sie merken, dass damit ihr Leben nicht mehr gesichert werden kann. Mhm. Und in diesem Augenblick kann entweder eine Katastrophe passieren, dass es Aufstände, Kriminalität und unerwünschte Effekte gibt. Oder aber man setzt sich hin und macht sich Gedanken, wie denn das mehr an Wertschöpfung, das einfach automatisch durch Maschinen hervorgerufen werden kann, wie das denn sinnvoll eingesetzt werden kann. Mhm. Denn es ist ja immer die Frage, wem gehört eigentlich die bloße Tatsache, dass Maschinen selbstständig arbeiten? Mhm. Das ist aus meiner Sicht eine spannende Frage.
Die Frage ist in dem Sinne, finde ich jetzt auch spannend, weil dieses selbstständig Arbeiten, gut, ein bisschen menschliche Unterstützung werden sie brauchen, aber nicht viel. Dieses selbstständig Arbeiten ja auch noch eine ganze Menge an Freiräumen, aber auch ja Problemen schafft, auf den ersten Blick zumindest, meiner Meinung nach. Und da wäre die Frage jetzt an dich, du sagtest gerade, man muss sich hinsetzen, sich überlegen, wie diese Verteilung oder dieser Nutzen aussehen könnte. Hast du da konkrete Ansätze und Ideen, wie sowas dann aussehen könnte tatsächlich?
Also du hast eben schon das Grundeinkommen angesprochen. Das ist aus meiner Sicht eine Möglichkeit, die auch relativ nah an dem Verteilungsmechanismus ist, wie wir ihn zurzeit haben. Nur, dass eben in diesem Fall weniger der Früchte der Arbeit der Maschinen dann über den Arbeitskreislauf der Menschen versucht wird zu verteilen, sondern eben, dass der Wert, der geschaffen wird, in irgendeiner Weise als Grundeinkommen verteilt wird. Mhm. Was ich mir aber auch vorstellen kann, ist beispielsweise, dass die Maschinen, wenn die all das herstellen und all das autonom herstellen, dass die sozusagen allen gehören. Mhm. Und dass diese Maschinen dann die diese Maschinen dann herstellen, dass die dann an die Menschen verteilt wird. Zum Beispiel im Wege, dass sich Menschen zusammenschließen, wie in einer landwirtschaftlichen Genossenschaft zum Beispiel, und solche Maschinen betreiben.
Okay, das klingt jetzt ein bisschen, also es gibt ja so Modelle, wo Bauern direkt über Kollektive finanziert werden. Mhm. Die gibt es ja schon. Das klingt jetzt ein bisschen vom Ansatz her in die Richtung. Ich sage jetzt mal, final klingt es für mich so ein bisschen nach Star Trek. Also wir brauchen kein Geld mehr und unterstützen uns alle gegenseitig. So ist es ja dort konstruiert.
Könnte man fast so sehen, ja.
Also klingt auch noch ein Ansatz, den ich sehr spannend fände. Die Frage, die ich mir stelle, und da hast du dir wahrscheinlich auch schon Gedanken gemacht, welche Voraussetzungen müssten wir denn jetzt auch mal politisch dafür schaffen? Weil das klingt zwar super und ich bin da komplett dabei, aber ich sehe das im aktuellen System zumindest noch nicht wirklich kommen.
Ja, in dem aktuellen System sehe ich das auch noch nicht. Das aktuelle System im Gegenteil bezieht oder stützt sich nahezu ausschließlich auf Arbeit.
Ja.
Als der treibenden Kraft, als dem Motor, der das alles antreibt. Ich meine, es wird einfach so kommen, dass diese Arbeit und das, was mit dieser Arbeit erreicht werden kann, Schritt für Schritt ausgehöhlt wird.
Mhm.
Wir sehen ja bereits heute, dass wir zwar jetzt keine hohe Arbeitslosigkeit zurzeit haben, die ist im Gegenteil von den offiziellen Statistiken her eher so niedrig wie seit langem nicht mehr. Aber wir sehen, dass zum Beispiel prekäre Arbeitsverhältnisse immer mehr zunehmen.
Ja.
Und wir sehen, dass die einzelnen Arbeitsverhältnisse geringere Verdienstmöglichkeiten aufweisen. Das heißt, die Masse der Menschen hat dann vielleicht Arbeit, aber es sind alles schlechtere Jobs, als man sie noch vielleicht vor 10, 20 Jahren hätte haben können. Und die Frage ist, wie lange auf dieser Grundlage überhaupt noch so eine Gesellschaft aufrechterhalten werden kann. Denn wenn wir davon ausgehen, dass die Menschen, die vielleicht nicht mehr in der Produktion von Waren und Gütern arbeiten, dass die, wenn sie weiterhin in dieser Arbeitsgesellschaft sich bewegen, eher in den Dienstleistungssektor gehen werden.
Mhm.
Und da habe ich meine Zweifel, ob denn der Dienstleistungssektor als solcher in der Lage sein wird, für die Masse der Menschen tatsächlich so viele Arbeitsplätze und qualitativ gute Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen, dass eben alle in der Lage sind, ihr Leben auf diese Weise zu finanzieren, zu unterhalten.
Ja, also die Zweifel würde ich, glaube ich, sehr stark bestätigen. Ja,
und
ja.
In diesem Augenblick verliert einfach diese Arbeitsgesellschaft an Attraktivität.
Ja.
Die Menschen werden zunehmend in Frage stellen, warum sie denn in einem schlecht bezahlten Dienstleistungsjob mit hohem Einsatz arbeiten,
mhm.
wenn das am Ende des Monats doch nicht dazu führt, dass sie ihr Leben anständig dadurch gestalten können. Und das würde im Endeffekt dann, wenn man es weiterdenkt, irgendwann dazu führen, dass die Leute sagen, nö, will ich nicht mehr. Und in diesem Augenblick muss man ja automatisch nachdenken, was kann denn dann ansonsten kommen? Und dann haben wir die Zeit, dass auch diese eher heute als abseitig angesehenen Ansätze vielleicht auch interessanter werden.
Da hätte ich jetzt gleich die Frage, siehst du in den USA zum Beispiel schon die Entwicklung in diese Richtung? Weil so rein vom Jobmarkt her entwickeln wir uns leider ja gerade so ein bisschen in amerikanische Verhältnisse. Es gibt diesen berühmten Spruch, dass Bush sich vorne hingestellt hat, bei der Pressekonferenz gemeint hat, ja, wir haben hier 2 Millionen neue Jobs geschaffen, hinten steht einer auf und meint, ja, ich habe 5 davon und kann davon nicht leben. Also das haben wir ja langsam in Deutschland auch, die Verhältnisse. Siehst du da schon Entwicklungen, gerade jetzt auch in die Richtung, sich selbst zu versorgen, in Kollektiven zu organisieren, weil rein von den Rahmenbedingungen her, sind die da leider, in Anführungszeichen, schon einen Schritt weiter?
Da fehlt mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen die Kenntnis. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass in den USA Entwicklungen generell etwas schneller vonstatten gehen. Denn was auf der einen Seite in den USA vielleicht an einer sozialen Sicherheit fehlt, ist dann in stärkerem Maße an sozialer Mobilität, sozialer Wandlungsfähigkeit da.
Ja.
Ich meine, die USA haben uns da in den letzten 100 Jahren des Öfteren schon überrascht. Und es würde mich nicht überraschen, wenn das wieder gelingen könnte.
Definitiv. Das würde mich jetzt auch nicht überraschen. Ich glaube, da kommt bald was auf uns zu. Aber ich gehe jetzt nochmal zurück vom Thema her. Ich meine, die Veränderung kommt. Meine Frage ist, Was kann denn der Einzelne heute vielleicht schon bis zum gewissen Grad tun, um entweder diese Entwicklung zu unterstützen oder sich darauf vorzubereiten? Also ich kenne jetzt, wie gesagt, die ersten Ansätze, die zum Beispiel lokal Landwirtschaft querfinanzieren, wo einfach Leute zusammenlegen und eine Art Crowdfunding machen und dem Bauern mehr oder weniger seine Ernte schon im Vorfeld abkaufen, da aber auch mitarbeiten. Das kommt aus der Slow-Food-Ecke. Wo dieses selbst aktiv werden in der Nahrungsmittelproduktion eine ganz große Rolle spielt. Da gab es vor kurzem auch einen Podcast mit Holger Klein, den verlinke ich nachher auch. Es war ein sehr spannendes Gespräch, wie ich finde. Und ist definitiv so ein Ansatz, der in die Richtung geht, weg von Arbeit hin zu, wir versorgen uns selbst über die Leistung, die wir, aber auch die Maschinen, die wir finanzieren, bringen. Was für andere Ansätze kennst du da noch und Möglichkeiten?
Ich meine, die Ansätze, die notwendig sind, sind einfach erstens, dass wir in der Bildung unserer Kinder, glaube ich, wieder mehr zu gemeinschaftsbezogenen Werten zurückkehren müssen. Es ist einfach so, dass in dem Moment, in dem möglicherweise die materiellen Dinge, die gebraucht werden, in ganz starkem Maße von Maschinen selbstständig hergestellt werden, stellt sich ja die Frage, auf welchem Gebiet sind eigentlich die Menschen stärker als Maschinen?
Ja.
Und da fällt mir als allererstes ein, dass Menschen erstens Mitgefühl für andere haben, dass Menschen kreativ sind und dass Menschen einfach gemeinschaftsbezogen sind.
Ja.
Und da meine ich, wird es den Maschinen auf absehbare Zeit zumindest nicht gelingen, das in irgendeiner Weise zu erreichen. Das heißt, das sind die Stärken der Menschen und dahin sollten Menschen dann auch ihre Haupttätigkeit verlegen, denn es bringt ja nichts, die Stärken zu vernachlässigen, um auf Gebieten sich zu engagieren, in denen die Stärken nicht liegen, sondern, wie sagt man in Großbritannien, play at your strength.
Ja. Frage, was natürlich sofort, also mir zumindest sofort, was in den Sinn kommt, ist da der Pflegebereich und der Umgang mit Menschen einfach direkt.
Das ist ein großer Bereich, wo auch Menschen tätig sein werden, ja.
Auf der anderen Seite sehe ich jetzt in Japan schon, sie haben die ersten Pflegeroboter tatsächlich im Einsatz. Ja. Also selbst da fängt es an mit, es gibt Aufgaben, die Maschinen erfüllen können. Ich zweifle ein bisschen daran, dass das sich hierzulande wirklich in absehbarer Zeit durchsetzen kann, weil ich glaube, da sind wir einfach anders gestrickt als die Japaner, auch vom Verhältnis zur Technologie her nochmal. Dennoch hat das Ganze ja, zumindest im Pflegebereich, da kenne ich mich ein bisschen aus, auch das Problem, zumindest aktuell fehlt da sowohl die gesellschaftliche als auch die finanzielle Wertschätzung.
Ja, auf jeden Fall.
Also das wäre ja auch eine Veränderung, wenn ich dich richtig verstehe, dass unser gesamtes Prioritäten- und Wertschätzungsgefüge, sage ich jetzt mal, gesellschaftlich und politisch sich sehr verändern müsste.
Ja, es geht weniger, es wird weniger darum gehen, materielle, für das, was man tut, materielle Werte als Gegenleistung zu erhalten, sondern eine Zugehörigkeit. Zugehörigkeit zu einer Gruppe und innerhalb dieser Gruppe dann auch zu wissen, dass man sich der Hilfe der anderen gewiss sein kann.
Also im Prinzip, wenn ich dich richtig verstehe, korrigiere mich, den sozialen Zusammenhalt als Währung.
Richtig. Richtig.
Zu haben dann. Okay.
Ja.
Das ist eine Veränderung, behaupte ich jetzt mal, die vermutlich erst gesellschaftlich und dann politisch stattfinden würde, weil ich glaube, unsere Politik ist etwas langsamer.
Andersrum kann es, glaube ich, auch gar nicht gehen.
Ja.
Denn Politik kann immer nur Ausfluss dessen sein, was sich gesellschaftlich entwickelt.
Ja, ich kann mir schon vorstellen.
Müsste die Politik in irgendeiner Weise die Menschen zwingen zu ihrem Glück. Und ich meine, das sind Ansätze, die keiner wollen kann.
Das haben wir auch schon mal probiert, das ging gewaltig schief, also würde ich jetzt behaupten.
Ja, auf jeden Fall.
Die Frage nochmal.
In die andere Richtung.
Die Frage für den interessierten Zuhörer jetzt, wenn er jetzt sagt, klingt gut, aber kann ich mir noch nicht vorstellen. Was kannst du als Einstieg in das Thema empfehlen? Wenn sich, ich weiß, viele unserer Zuhörer lesen sich gerne ein, gerade solche Themen im Nachhinein. Wo würdest du sagen, kann man denn anfangen und was würdest du empfehlen?
Als Lektüre, die für mich in diesem Bereich wirklich zu einem Aha-Effekt geführt hat, fällt mir als erstes Hannah Arendt ein, Vita Activa. Mhm. In diesem Buch hat Hannah Arendt dargelegt, was ist denn menschliche Tätigkeit? Und hat das, was ich eben so ein bisschen im Schweinsgalopp dargestellt habe, dass von der Gesellschaft im antiken Griechenland ausgehend hergeleitet, und hat eben diese drei Bestandteile menschlicher Tätigkeit herausgehoben und hat dann auf dieser Grundlage im Übrigen schon im Jahr 1956 vorausgesagt, dass der Arbeitsgesellschaft die Arbeit ausgehen wird. Und hat das aus ihrer damaligen Sicht zunächst mal als eine große Katastrophe angesehen, weil sie sagt, die Menschen verstehen sich aktuell eigentlich nur noch aufs Arbeiten. Und wenn einer solchen Arbeitsgesellschaft die Arbeit ausgeht, dann ist es zunächst mal eine Katastrophe. Hat aber dann eben in ihrem Buch dargelegt, wie Menschen auch sich auf andere Weise sinnvoll tätig sein können. Mhm. Also dieses Buch kann ich wirklich nur empfehlen.
Das hieß nochmal den Titel für unsere Zuhörer.
Vita Activa. Mhm. Was wir tun, wenn wir tätig sind, ist der Untertitel.
Okay.
Und es ist geschrieben worden von Hannah Arendt.
Findet ihr garantiert auch verlinkt, liebe Zuhörer, im Artikel und hier den Shownotes zur Sendung. Definitiv. Du hattest vorher noch ein anderes Buch angesprochen, ganz am Anfang, das wir beide, glaube ich, gelesen haben.
Das ist Arbeitsfrei. Mhm. Das ist geschrieben von Constanze Kurz und noch einem weiteren Autor, dessen Namen mir gerade jetzt nicht einfällt. Mhm. Aber das können wir mit Sicherheit auch verlinken.
Wird nachgereicht und verlinkt,
genau.
Definitiv.
Und ja. dieses Buch beschreibt eigentlich ganz toll, wie das, was wir heute als Arbeit verstehen, immer in immer stärkerem Maße von Maschinen übernommen wird. Also bei diesem Buch hatte ich auch mehr als einen Aha-Effekt. Mhm.
Ich weiß es nicht, hast du das Buch von Götz Werner gelesen, wo er sich über das bedingungslose Grundeinkommen auslässt und die Idee skizziert?
Das habe ich bislang noch nicht gelesen, mhm. Aber die Ideen von Götz Werner, die habe ich natürlich auch schon kennengelernt, ja.
Ja, ich finde, die sind jetzt nicht direkt auf diese Veränderung der Arbeit bezogen, aber er skizziert halt schön Voraussetzungen, die für diese richtig. Andere Struktur ja. notwendig wären. Aha. Liebe Zuhörer, ihr findet da sowohl den Link zu seinem Buch als auch den Link zu einem alten Podcast, und zwar war das im Rahmen des Projekts Die Gesellschafter. Ich glaube, von der Aktion Mensch war das. Mhm. Da hat er sich Tim Pritlove mit ihm gerade darüber unterhalten, über das Konzept des Grundeinkommens. Da hört man auch Götz Werner direkt selber darüber sprechen. Finde ich sehr, sehr mhm. spannend und passt, glaube ich, thematisch sehr gut dazu. Kennst du da irgendwelche Blogs, die sich zu dem Thema beschäftigen? Weil das habe ich bisher noch nicht wirklich viel gesehen.
Also ein Blog, der sich jetzt ausschließlich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen befasst, habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Es ist immer mal wieder auf anderen Blogs dieses Thema aufgekommen.
Nicht nur ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ich dachte, es ist mehr richtig, so auch ja. so diese Veränderung der Arbeit. Also gibt es da Blogs, ja. die sich ja auch immer wieder mal damit befassen. Ausschließlich glaube ich, also kenne ich zumindest keins jetzt.
Ja. Also ich muss gestehen, in der Blogosphäre habe ich zurzeit bin ich nicht so aktiv.
Ja.
Was ich natürlich insofern empfehlen kann, ist, ich habe über diese Thematik bei meinem Blog einige Artikel geschrieben, die ich dann schlussendlich auch zu einem E-Book zusammengefasst habe. Mhm. Und da versuche ich so einen Weg aufzuzeigen, oder ich versuche da zunächst einmal darzulegen, warum ich meine, dass unsere Erwerbsarbeitsgesellschaft keine Zukunft mehr hat, und versuche sozusagen Rahmenbedingungen zu formulieren, wie denn eine Gesellschaft in Zukunft aussehen könnte.
Ja, also hättest du es jetzt nicht angesprochen, hätte ich dich darum gebeten, es anzusprechen, denn das finde ich auch einen sehr guten Einstieg auf jeden Fall ins Thema. Wobei ich generell sagen kann, ich glaube, da wirst du mir zustimmen, wer sich für das Thema an sich interessiert, ist in deinem Blog generell ganz gut aufgehoben, denke ich eigentlich. Also du bist ganz oft mal so in dem Themenkomplex unterwegs, schreibst, das bedauere ich ein wenig, leider so nur einmal die Woche im Schnitt oder alle paar Wochen. Das ist ein bisschen schade.
Einmal die Woche wäre schon gut. Ich muss gestehen, dass ich ein sehr fauler Blogger bin. Aha. Und dass ich meine Art zu bloggen ist eher so eine Art Überlauf. Wenn ich irgendwann von einem Thema so viel mit mir in meinem Kopf rumtrage, dass ich es nicht mehr aushalte, dann schreibe ich es auf. Ja. Und dann wird es ein Blogbeitrag. Zurzeit bin ich auch da eher zu wenig tätig.
Wie gesagt, also ich bedauere das immer ein wenig. Auf der anderen Seite, wie ich eingangs schon erwähnt habe, wenn du dann bloggst, dann lohnt sich's definitiv. Kleine Warnung, ihr solltet dann Zeit mitbringen, liebe Zuhörer, weil die Artikel sind echt lang.
Insofern ein untypischer Blogger, weil ich blogge zu selten und meine Frau sagt immer auch zu lang. Insofern
ja und nein. Ich sage immer, Artikel von dir sind so lang wie bei manch anderen Blogger die Arbeit einer Woche. Von daher gleicht sich das bis zum gewissen Grad wieder aus.
Bis zum gewissen Grad, ja.
Ja, also ich kann es nur empfehlen. Es lohnt sich als Lektüre auf jeden Fall. Mit einem Blick ein bisschen auf die Uhr. Ich möchte auch, dass die Zuhörer das noch zuhören können. Frage an dich. Gibt es noch einen Aspekt, den wir vergessen haben, der dir noch sehr wichtig wäre bei diesem Thema?
Da fällt mir jetzt auf Anhieb kein Thema mehr ein. Wahrscheinlich, wenn wir fertig sind.
Das ist gar kein Problem, dann machen wir eine zweite Sendung, das passt. Die Bitte an die Zuhörer, wenn ihr Fragen dazu habt oder auch Kommentare, bitte gerne in die Kommentare. Thomas antwortet auch gerne drauf, so wie ich ihn kenne, das dürfte kein Problem sein. Abschließend, eine Bitte noch, Thomas, sag uns Zuhörern doch bitte noch, wo sie dich finden. Klar verlinke ich es auch, aber dennoch, wie kann man dich denn online finden?
Das ist www.thomas-reis.net.
Thomas schreibt sich in dem Fall wie? Gibt es ja mit ohne
TH? Genau. Thomas und Reis wie das Reiskorn.
Ja, wie gesagt, verlinke ich auch. Ich kann es nur empfehlen, lohnt sich. Thomas, an dieser Stelle danke ich dir ganz, ganz herzlich für die Zeit.
Ich danke dir.
Sehr, sehr spannend, und ich denke, wir werden uns vielleicht nochmal hören an dieser Stelle. Uns gehen, glaube ich, die Themen in absehbarer Zeit nicht unbedingt aus. Schauen wir mal.
Das glaube ich nicht.
Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Ich glaube, Thomas auch. Liebe Zuhörer, das war das Sozialgespräch mit Thomas Reis. Ich sage Tschüss und lasse Thomas das letzte Wort.
Ja, die Frage ist, was tun wir, wenn wir tätig sind, und wie können wir uns sinnvoll beschäftigen, wenn die Erwerbsarbeit weniger wird? Und ich glaube, mit der Pflege unserer Gemeinschaft und der Beziehungen haben wir da doch ein sehr gutes Feld gefunden, in dem wir uns gut beschäftigen können.
Wunderbar. Dankeschön und bis bald.
Bis bald.